Mac. Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Es ist ein Star Trek Podcast, habe ich neulich mal wieder bemerkt. Und ich habe schon lange hier nicht mehr über Star Trek geredet. Geht eigentlich gar nicht. Heute reden wir über Star Trek, über das bestimmt bekannteste und beliebteste von allen Star Treks im ganzen Franchise, über die Star Trek Zeichentrickserie aus den 70ern. Und dazu habe ich zwei liebe Star Trek Menschen hier im Podcast. Da ist einmal die Tanja, sie ist wieder dabei. Hallo Tanja.
Hallo.
Freut mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
Bitteschön. Und der Gregor ist auch wieder mit an Bord. Hallo Gregor.
Hallo, auch ich freue mich über die Einladung.
Das ist schön. Ja, es ist ganz kurzfristig geschehen. Ich hatte vor einer Weile etwas gefunden beim Entrümpeln, eine alte VHS-Kassette mit 4 Stunden Star Trek Zeichentrickserie aufgenommen in den 90ern auf Kabel 1 mit der alten ZDF-Schnodderdeutsch-Synchro. Ich hadere die ganze Zeit immer noch, ob ich die irgendwie mal online stellen soll oder ob ich dann rechte Probleme bekomme oder Ärger. Bislang weiß ich, dass es zwar von der alten Synchro, dieses Schnodderdeutsch-Gequatsche, nur 2 Folgen im Internet zu finden gibt. Aber andererseits macht mir ja auch Spaß, die so anzuschauen. Und ich habe sie euch zumindest als Sicherheitskopie, also ein lieber Freund hat sie eindigitalisiert für mich. Die Videokassette gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Es sei denn, der hat sie aufgehoben. Ich kann mir vorstellen, das ist jemand, der Dinge aufhebt. Grüße gehen nach Lüdenscheid an der Stelle. Ich muss da an die Folgen über diverse Speicher und Keller denken. Und ich fürchte, diese Videokassette liegt da jetzt bis zum jüngsten Tag irgendwo gut weggepackt in irgendeinem Schrank in Lüdenscheid. Okay, ich habe da kein Problem mit.
Luftdicht verpackt.
Luftdicht, das wär gar nicht verkehrt.
Für die Ewigkeit.
Für die Ewigkeit. Naja, ja. Die Folge, über die wir heute reden, wird jetzt nicht wir werden jetzt nicht heute über die Schnodderdeutsch-Synchro, über die auch recht verstümmelten Folgen, denn die ZDF-Versionen von damals, die wurden nicht nur recht albern synchronisiert, sondern tatsächlich auch zurechtgestutzt von der Länge her. Das wird jetzt heute nicht das große Thema sein. Das ist eher ein Gimmick, aber ich habe mir natürlich trotzdem eine Folge ausgesucht aus der Zeichentrickserie, die ich auch auf Schnodderdeutsch auf der VHS-Kassette gefunden habe. Sonst hätte es auch irgendwas anderes sein können. Aber auch aus anderen Gründen ist... Jetzt muss ich gerade mal... Ich habe ein schönes Buch dabei. Und da muss ich jetzt vorlesen, ich habe nämlich den Titel vergessen. Das ist die Folge The Practical Joker, auf Deutsch Wüste Scherze oder ebenfalls auf Deutsch Das lachende Ungeheuer. Und bei 2 so dämlichen Titeln kann man sich ehrlich gesagt von alleine nicht erraten, welches davon der alberne Titel ist und welcher der neuere. Die Folge ist, das ist die 3. Episode der 2. Staffel. Ist ja hier Produktionsnummer 220-21. Finde ich eine schöne Nummer. Steht hier alles in dem Buch, das ich gerade vor mir habe, und ist am 21. September 1974 zum ersten Mal im amerikanischen Fernsehen erschienen. Ich habe mir vor einer Weile, weil ich jetzt gerade noch das Buch habe, damit um das aufzuklären, The Official Guide to the Animated Series Star Trek, das Artwork-Buch zu der Zeichentrickserie gekauft, ist ein großformatiges, ein Coffee-Table-Book und ist wirklich, wirklich toll von Aaron Harvey und Rich Shippis. Und ist ein schöner großer Kompendium zu der Zeichentrickserie. Man lernt da wirklich eine Menge. Es sind sehr viele Skizzen und Zeichnungen, Produktionsskizzen, Entwürfe. Das ist ganz toll. Und da diese Serie sehr viele neue Aliens zu bieten hatte, sind auch immer wieder Entwurfsskizzen für die neuen Alien-Spezies. Und sowas ist für mich als Trickfilmer und Zeichner natürlich... ganz, ganz großartig. Da blühe ich auf, wenn ich sowas sehe. Also ich kann dieses Buch wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, wie teuer das jetzt gerade zur Zeit ist, aber es macht Spaß. Es wertet auch einen, die Zeichentrickserie tatsächlich ein bisschen auf. Die ist ja eher, läuft die mal eher so unter ferner Liefen bei den meisten.
Mhm. Nochmal so ein bisschen Hintergrund zu bekommen. Ich hatte eben geguckt und das sind sehr unterschiedliche Preise, je nachdem, wo man es dann erwischt oder ob es gebraucht ist oder nicht. Aber es ist nicht unerschwinglich. Irgendwas zwischen 10 und 30 Euro ist es so zu haben.
Mhm. Also ich schätze mal, sieht ich habe irgendwas aus. Für 10 Euro hergefunden, weil sonst hätte ich es mir wahrscheinlich eher nicht gekauft, weil meine Mittel ein bisschen eingeschränkt sind. Aber es ist bezahlbar. Also es ist wirklich, wirklich erschwinglich. Das findet man. Und ich kann es empfehlen.
Ja, voll gut. Danke. Mhm,
toll, wirklich. Sieht doch gut aus.
Ja, es ist auch wirklich sehr hochwertig gemacht. Also das auch innen wie außen. Schöne Farbseiten, Farbbände, gut gemacht. Also ehrlich, ist vielleicht auch was für Weihnachten. Wünscht euch zu Weihnachten, wenn ihr Weihnachtswünsche äußern dürft. Ist so ein bisschen halt hin, so. Aber...
aber es ist so was, das man mal auf die Liste packen kann.
Zeit für eine Wunschliste.
Ja. Genau, nach dem letzten Familienbesuch war klar, es ist jetzt bald Weihnachten. Jetzt,
Naja. ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz was zu dieser schnodderdeutsche Synchro, beziehungsweise das sagen, ich habe mir das ja auch, also ich habe mir die Folge erst so, wie sie in den 90ern mit den originaldeutschen Synchronsprechern ja noch mal vernünftig gemacht wurde, sage ich mal.
Und das was war mir sehr auch so, spät.
Ja, das sehr spät, was man bei William Shatner, bei Kirk sehr stark merkt halt an der Stimme, dass halt der Sprecher schon also älter geworden ist halt. Bei
2016
ihm hört man's am
meisten. War das.
Ja, aber... Man hört es bei ihm, finde ich, am stärksten. Aber ich finde es super, dass sie das nochmal gemacht haben, weil es so ein wohliges Gefühl, wie ich habe das auch nicht so oft geguckt und dachte mir so, bei einigen Momenten, wenn man nur auch die Augen so zumacht und nicht die Filmation-Comics sieht, hat man wirklich so ein bisschen Toss-Vibes an Folgen, die man nicht geguckt hatte. Aber ich finde, dass sie diese Schnodder-Synchro in den 70ern gemacht haben, das hat halt in die Zeit gepasst, aber dass sie sich die Mühe gemacht haben, diese Folgen auch noch so runterzuschneiden, einzelne Schnitte zu machen, um die Handlung zu beschleunigen, um statt 22 Minuten vielleicht in 15, 16 Minuten durchzukommen, fand ich schon bemerkenswert, sich diese Mühe zu machen, das so runterzuschneiden. Also bemerkenswert ist es ja an diesem Gag mit Kirk is a Jerk halt, ne, was er hinten drauf hat, was sie dann übersetzt haben mit Kirk ist ein Mäusedompteur. das ist so großartig, wie er das auch nur sagt. Da steht halt einer draufgeschrieben, Kirk ist ein Mäusedompteur. Beste Beleidigung ever. Aber ja, sich diese Mühe zu machen, diese Schnitte und das auch noch so runterzuschneiden.
Sie haben es nicht, man kriegt es nur vorgelesen, es steht trotzdem im Bild, Kirk is a Jerk. Naja, sie wollten halt zwei Episoden in eine Folge quetschen fürs Kinderfernsehen in ein Format, ich weiß gar nicht, wie lange die dann jetzt insgesamt, wahrscheinlich ist so eine Folge dann, so eine Doppel-Episode ist, glaube ich, nicht viel mehr als eine halbe Stunde und die sind ursprünglich, sind die ja auch schon ziemlich kurz. Das sind keine Dreiviertelstunde, das sind
22 Minuten.
Maximal 25, genau. Das hat aber das ZDF ja sehr regelmäßig gemacht mit ganz vielen unterschiedlichsten Produktionen, dass sie es geschafft haben, aus zum Beispiel so einer Pride and Prejudice, BBC-Miniserie, irgendwie was normal, ich weiß nicht, ich müsste jetzt raten, sowas wie 6 Stunden waren, dann haben sie da irgendwie 1,5 Stunden oder was rausgeschnitten. Mhm. Einzelne Sätze durch alle Folgen durch, einzelne Wahnsinn, Sätze rausgeschnitten oder Szenen. Also so minutiös dran gearbeitet, als hätten sie da wie eine Neuproduktion gemacht. Und das haben wir ja hier bei dieser Animationsserie, bei Star Trek, die Animated Series ja auch. Man hat das so sehr bearbeitet, ne, den Text umgeschrieben, als auch geschnitten. Also ich finde schon, dass man hat mal ganz schön
absolut, das wunderte mich halt.
Gemacht. Ja,
ist ja fast wie ein bisschen eigenes Werk. Naja. Das war halt auch irgendwie noch eine wilde Zeit, dass die es durften. Heutzutage würden die dich wahrscheinlich, kannst ja heute nicht sagen, kann ich meine Version von Breaking Bad ausstrahlen oder so. Ich glaube, dann hauen sie dich oder so. Naja, also es muss ja auch rechtlich in Ordnung gewesen sein für die Rechteinhaber zu der Zeit.
Das waren offizielle lizenzierte Fancuts. Ja. Aber ich finde, man darf das nicht überbewerten, den Arbeitsaufwand, sowas umzuschneiden. Geht ruckzuck, ein versierter Cutter macht das wirklich ganz flott. Das ist nichts im Vergleich dazu, sowas zu produzieren. Das ist
Ja, klar. Aber trotzdem finde ich das schon bemerkenswert, weil die Geschwindigkeit auch irre durch. Also wirklich, ich wollte eigentlich nur mal kurz reingucken und dann zack war diese Folge so Viertelstunde war das vorbei halt. Ne? Mhm. Grob ja ist es dieselbe Story, halt nur deutlich kindgerechter und sehr viel sexistischer und deutlich.
Das frage ich mich dann halt.
Ja, wie das zusammenpasst.
Das viel kindgerechter. Ja, genau. Ja. Passt das zusammen?
Das habe ich mich auch gefragt. Sie macht Jerk, Trottel ist scheiße, aber zu sagen, oh hier, da hast du wieder eine Frauenstimme, ist ja, bist ja selber schuld, weil du eine Frauenstimme genommen hast, ne? Und so, das da dachte ich mir.
Die Anti-Emanzipationssprüche, die gehen schon auf keine Kuhhaut. Aber mein Lieblingsspruch, der fast untergeht, also mein Lieblingsscheiße-Spruch in der sexistischen Ecke, ist Scotty, der am Replikator steht. Und dem Replikator vorwirft, hey, nun mal langsam mit der Braut, warten, bis sie liegt.
Ja, das
ist echt. Ich hab mich weggeschmissen, das habe ich heute zum ersten Mal gehört. Dachte, das ist eine Kindersendung, das
Und dann halt mit Terence Hills Stimme. Also die Kombination war also wirklich hart.
Genau, du hattest eben gesagt, ne, wenn man die Folge so guckt und mit dieser Neusynchronisation, die wirklich ja sehr spät erst passiert ist und ich bin auch sehr dankbar, dass sie es gemacht haben, ne, dann kann man die Augen zumachen und denken, ah, es ist eine TOS-Folge, ne, eine klassische Folge aus der Originalserie. Und jetzt hier bei der Schnodderdeutsch-Synchronisation, da mache ich die Augen zu und denke, ich gucke einen Terence Hill und Bud Spencer-Film.
Ja,
ne?
Ja, absolut.
Genau die gleichen Sprüche. Scotty spricht mit der Stimme von Tannenberg.
Tannenberg
hat ihn synchronisiert, also Terence Hill. Und genau auch so dieser Duktus, ne? Also wie eben die Zeilen da geschrieben sind, genau das hätte man in so einem Film auch haben können. Und auch übelst, also ich weiß nicht, das Schiff schüttelt sich, also man wird da so durchgerüttelt und Uhura sagt, oh, ich bin aber jetzt auch quasi wie reparaturbedürftig, nicht nur das Schiff, ne? Und in der Schnodder-Synchro sagt sie, mir ist sogar der BH verrutscht und ich denke mir, okay, klar.
Also diese Neusynchro ist wirklich ein Geschenk. Die ist aber 94 gemacht worden, wenn ich das richtig verstehe, ne? Weil da hat ja Gerd Günther Hoffmann noch gelebt halt. Der ist ja, ich glaube, 96, 97 gestorben. Gut. Auf Tele 5 ist es das erste Mal 2016 ausgestrahlt worden. Aber die Neusynchro war 94 schon.
Mhm.
Und zu unserer goldenen Zeit. Weißt du? Oh, der goldenen Zeit.
Ich meine,
dann haben sie es nochmal auf Video.
Genau,
veröffentlicht.
Da ist es
genau, weil ich hatte nämlich auch alle, stimmt ja, ich hatte nämlich auch alle Kaufkassetten.
Die hatte ich auch.
Da hatten wir eine, die mit den Trippels, weil Invasion der Wollmöpse, das ist einfach, das wollten mein Bruder und ich dann doch mal richtig haben und haben uns die dann damals auf Englisch gekauft. Tanja, gib mir zu verstehen.
Ich habe bisher nicht aufgenommen. Ich hoffe, du hast aufgenommen.
Das hat man neulich schon. Die Aufnahme ist wichtig. Bitte drückt nochmal auf Aufnahme. Das hatten wir gerade erst in der letzten Aufnahme.
Okay.
Das wird jetzt der Running Gag. In allen Folgen wird irgendwann mitten in der Folge gesagt, oh, aufnehmen, das müssen wir ja auch noch.
Deshalb bin ich ein Freund von Backups.
Aber was sie halt damals bei der Serie gemacht haben, und die lief, die startete ziemlich genau 7 Jahre nach dem Ende von TOS, von der Original Series, so fast auf den Tag genau, muss das ungefähr gewesen sein. Roddenberry hatte sich wirklich Mühe gegeben, alle zu überzeugen, macht keinen Cartoon, macht keine Kinder-Cartoon-Serie. Das läuft ja zwar samstagvormittags zur Cornflakes-Zeit, hat aber auch mit Filmation, mit der Produktionsfirma, die eigentlich mehr für billige Cartoons, die eher für Cartoons und einfache Sachen auch zuständig waren. Das sind jetzt man darf jetzt auch hier nicht aufwendige Animationen erwarten.
Es ist halt Filmation.
Er hat darauf Wert gelegt, dass die Zeichnungen von der Qualität her genau das wiedergeben, was vorher in der Fernsehserie zu sehen war. Dass die Enterprise, dass die Räume, dass alles stimmt, dass die Figuren nicht wie Cartoon-Figuren, sondern wie Animationsfiguren aussehen, hat Dorothy Fontana als Co-Produzentin bekommen, die für die Drehbücher zuständig war, und dadurch hat sie es geschafft, sehr viele der alten Drehbuchautoren an Bord zu holen, um Drehbücher zu liefern, die hohe Qualität haben. Für eine Zeichentrickserie, für eine Kinderzeichentrickserie in den 70ern, sehr hohe Qualität.
Ja. Und vor allem im Grunde auch dieses Star Trek-Feeling. Ja, und da waren auch Ideen dabei, die normalerweise in der Serie hätten Platz gefunden, als Geschichten, als Drehbücher, wenn es eine vierte Staffel gegeben hätte. Ja. Aber du hattest eben was mit 7 Jahre später gesagt. Ich bin nur irritiert, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Was? Weil, also hier, die Erstausstrahlung war ja 73 und das und TOS endete 69. Begann 66 und 69 war es zu Ende.
Dann
wenn man das 4 Jahre später.
Dann habe ich mich entweder verrechnet oder verlesen oder vielleicht ist es 7 Jahre nach dem ersten Tag.
Mit der ZDF-Ausstrahlung
soll es passen. Nach dem ersten Tag sozusagen. Also so 66 genau so, hatte ja.
Das ist höhere Mathematik, da bin ich nicht zuständig.
Das kann ich nicht, ich muss Dreisatz machen. Spock muss für mich rechnen. Ja, aber wie geil, er gesagt hat, es sollte keine dumme Kinderserie werden. Und das ZDF hat gesagt, holt mal Bier. Also die haben gesagt, dieser Roddenberry, ja, hier, holt mir mal, schneidet, Kinder.
Ja, das ZDF hat das genau wieder rückgängig gemacht. Die sagten, das ist fürs Kinderfernsehen, das muss albern und lustig werden. Und Roddenberry wollte genau das Gegenteil. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel hier, da ist DC Fontana schon nicht mehr dabei gewesen und auch der Regisseur der ersten Staffel war nicht mehr dabei. Es war vom ursprünglichen Kopfteam auch nur noch Roddenberry mit an Bord, aber sie hatten so viele Regeln aufgesetzt, so ein Regelbuch gesetzt, dass die Autoren das wirklich gut weiterschreiben konnten, auch ohne DC Fontana an der Hand zu haben. Trotzdem ist die Serie in der zweiten Staffel nach ein paar Episoden schon abgesetzt worden. Ist schade, weil die zweite Staffel für mich nicht schlechter ist als die erste. Das ist aber naja.
Ja. Ja, waren, glaube ich, nur 6 Folgen und insgesamt hat die Serie 22 und du hast schon gesagt, dann im ZDF, da hat man sich ein paar rausgepickt, also 18 hat man sich rausgepickt, 4 hat man nicht haben wollen und die hat man ja dann auch noch gekürzt.
Ja. Und man hat damals für die Produktion bis auf Walter Koenig den gesamten Maincast bekommen für die Stimmen. Auch das war Roddenberry sehr wichtig. Der sagte, es müssen die gleichen Stimmen sein. Die Kinder wollen, die müssen das akzeptieren. Die sollen sagen, das ist richtige Star Trek. Kirk soll klingen wie Kirk, Spock soll klingen wie Spock und nicht wie irgendwas anderes. Für Walter Koenig war das Budget dann nicht mehr da, weil das natürlich Sprecher waren und Sprecherinnen, die relativ teuer waren.
Ja, weil es ungewöhnlich ist, dass man die Schauspieler dafür nimmt. Gerade Filmation und in den 80ern haben sie Ernie Hudson abgelehnt als für die Ghostbusters-Zeichentrickserie, der Winston ja gespielt hat, weil er sich am Audioform nicht zu sehr anhören würde wie Winston. Da hat man dann lieber einen Synchronsprecher genommen. Er sagt, das musst du auch mal erleben, dass du eine Absage bekommst, weil du zu dich. Und das ist natürlich eine Preisfrage gewesen. Das ist deshalb natürlich. Darf man das, da kann man das nicht hoch genug einschätzen, dass sie sich wirklich die Schauspieler gegönnt haben. Minus Walter Koenig, der aber, ich glaube, ein Drehbuch in der ersten Staffel mitgeschrieben hat.
Der hat auch ein Drehbuch dann geschrieben.
Aber der Trostpreis.
Aber schon ein bisschen schade und ein bisschen unfair ist es, weil es geht ja auch nicht, ich meine, man hat ja 2 neue Figuren eingeführt, die auch sehr interessant durchaus sind. Auch mal Aliens.
Ja, halt, aber das also geht nicht zu Kosten von Walter Koenig, denn die wurden von James Doohan und Michelle Nichols gesprochen.
Nee, Machel Barrett, oder?
Major Barrett hat Emerus, glaube ich, ne? Emerus hat Major Barrett gesprochen, genau. Und Doohan, der irgendwie fast alles gesprochen hat, was nicht schon eine Rolle hatte, was keinen Sprecher hatte, der hat Ares heißt er, glaube ich, oder?
Arex.
Aber gut, da war es ja darum, dass die Funktion, ja, also der hat ja da gesessen, wo vorher Chekhov gesessen hat.
Überhaupt, Sulu und Uhura haben nur deswegen ihre Originalstimmen bekommen, weil Leonard Nimoy eine sprichwörtliche Linie in den Sand gezeichnet hat, gesagt, so, hier, so nicht. Der kam an und hat festgestellt, dass George Takei und Michelle Nichols nicht da waren und hat gesagt, nee, wenn die nicht kommen, dann kommt er auch nicht, dann geht er wieder. Die sind wichtig für die Show. Die sollten auch ursprünglich gar nicht mehr dabei sein, die Charaktere. Weil ja Roddenberry nicht wollte, dass die dann von jemand anders gesprochen werden, wären also Uhura und Sulu auch rausgeschrieben worden. Und er hat gesagt, gerade die sind wichtig für die Diversität. Warum er das bei Chekhov dann nicht gemacht hat?
Die Grenze gemacht. Da muss ich auch gerade. Das ist ja noch ein größerer Diss eigentlich, ne?
Eigentlich schon. Ne, aber immerhin, Nimoy hat so viel Druck ausüben können. Das war reine Erpressung, aber das hat funktioniert. Und dadurch waren die dann auch mit dabei. Und dann musste man natürlich auch irgendwo viel Geld sparen. Deswegen sind halt die Animationen zum Teil auch extrem sparsam und wurden gereused. Also das ist eine Serie, du erkennst immer wieder die gleichen Gesichter, die gleichen Posen, die gleichen Bewegungen, die gleichen Walk-Cycle. Und wenn sie laufen und wenn sie rennen, es ist immer dasselbe. Und das Schiff immer die gleiche Bewegung auf die Kamera zu, von der Kamera weg. Immer dasselbe, ein Drittel von jeder Episode ungefähr ist Stock-Footage, ist Stock-Animation. Da musst du Geld sparen, wenn du.
Fans wissen mehr, ja. Ja, ja. Können wir ein Lied von singen aus in den 80ern? Ja. Ah, ja. Ah.
So, ich würde mal sagen, wir reden schon über so vieles. Dann sollten wir mal bei der eigentlichen Folge jetzt auch einsteigen. Und Tanja, du wolltest uns mal den Inhalt zusammenfassen, damit wir tatsächlich wissen, worum es geht.
In groben Zügen, genau. Ja. Also die Enterprise Crew ist bei Vermessungsarbeiten und man ist sogar seinem Zeitplan voraus, trifft dann am neuen Standort, wo man weiterarbeiten will, auf romulanische Warbirds. Die scheinen da irgendwie so herumzulungern und greifen auch direkt an. Man sei auf ihrem Gebiet, das lässt sich jedoch nicht so genau klären. Die Enterprise schafft es, die Romulaner abzuschütteln, indem sie durch ein Energiefeld fliegt, ein unbekanntes, was dann ja auch wieder die Frage aufwirft, ob sie wirklich da sind, wo sie denken. Aber naja. Danach häufen sich kindische Scherze an Bord und dann auch Fehlfunktionen, weil, wie sich dann rausstellt, der Computer seinen Schabernack mit ihnen treibt. Spock benennt es als einen Nervenzusammenbruch des Computers. Es wird dann für 3 Besatzungsmitglieder auch mutmaßlich lebensgefährlich. Die werden nämlich in dem Recreation Room, also dem sozusagen ersten Holodeck, das wir in Star Trek sehen, eingesperrt und sind damit allerhand Problemen konfrontiert, zum Beispiel auch zu erfrieren potenziell. Durch einen Trick schafft man dann aber den Computer zu überlisten. Man rettet die Leute aus dem Holodeck, nenne ich es jetzt mal weiterhin, und manövriert das Schiff in eben dieses Energiefeld wieder, wo dann die Fehlfunktion wiederum aufhört, weil quasi dieser Fehlfunktion oder dem Computer mit dem Nervenzusammenbruch wieder die Energie abgezogen wird. Das jedoch nicht, ohne dass das Schiff vorher noch einen Scherz mit den Romulanern getrieben hätte, dass sie so wütend gemacht hat, dass sie auch ins Energiefeld geflogen sind und die dann auch unter dieser Fehlfunktion leiden. Es gibt natürlich einen Abschlusslacher und Kirk ist der Meinung, man will ihnen dann später sagen, wie man dem wieder Herr wird, wie man das lösen kann, indem man eben ein zweites Mal durch das Energiefeld fliegt.
Es wird ja, wenn man so Trivia zu der Folge liest, wird behauptet, das wäre das letzte Mal gewesen, dass man die Romulaner im Franchise gesehen hätte, bis sie am Ende der ersten Staffel von TNG, die neutrale Zone, wieder auftauchen. Wäre schön, wenn es tatsächlich so gewesen wäre. Dann wäre uns so peinliche Auftritte in Star Trek 5 und 6 erspart geblieben.
Ja, aber das war ja später.
Später zeitlich,
das,
ja.
Das war ja zur Zeit. Also, wenn du jetzt in Ausstrahlungsfolge gehst.
Wir
sehen sie ja erst in Star Trek 5 oder.
Produktionsreihenfolge ist es später, aber ja. In-Universe-Reihenfolge.
Star Trek 5 ist aber noch vor TNG, wenn ich jetzt nicht.
Also nicht in Ausstrahlungsreihenfolge. Die waren schon in der.
Spielt In-Universe. Jahrhundert davor.
Okay. Meine ich jetzt nicht, sondern tatsächlich in der Produktionszeit. Ich dachte.
Die haben tatsächlich ja auch sich an Set von TNG bedient. Von daher.
Bei Star Trek 6, ja, das weiß
bei
ich.
Fünf
bei
5 auch.
Bei 5 auch schon?
Ja.
Okay, dann nehme ich alles zurück.
Da müssen die in der zweiten Staffel oder so gewesen sein, ungefähr so roundabout. Also.
Dann nehme ich alles zurück. Das es wäre schön gewesen, wenn es tatsächlich auch in Universe so wäre, dann wäre das nämlich ja die Romulaner wären so beschämt über diesen Streich, eine riesige aufblasbare Enterprise, 20 Mal so groß wie die normale, ja. Und nachdem die Romulaner drauf geschossen haben, schrumpelt die zusammen. Das macht die so wütend, dass die der richtigen Enterprise in dieses Energiesystem hinter die Wolke hinterherfliegen, Opfer dieser albernen Streiche wären. Und wer so blamiert ist, zieht sich dann eben mal für ein knappes Jahrhundert zurück und taucht nicht wieder auf. Das hätte gepasst, das hätte mir gefallen.
Oder sie hätten es als großen Sieg gefeiert, weil sie die 20-mal größere Enterprise mit einem Schuss zerstört haben und hätten es einfach als Sieg ausgewiesen und dann wäre es erledigt gewesen. Es macht mich übrigens immer wahnsinnig, dass sie ich assoziiere die Schiffe der Romulaner immer mit Klingonen. Ich weiß, es ist nicht so.
Es sind ja auch.
Es sind Klingonenschiffe, es wurde halt schon bei TOS so gedreht, die Romulaner hätten jetzt bei den Klingonen eingekauft, sag ich mal.
Die Technologie, genau, die arbeiten da sozusagen zusammen.
Aber es stört mich hier tatsächlich auch sehr, dass das
Klingonen. Ich denke immer Klingonen. Ja. Wirklich, ich assoziiere dieses Schiffsmodell immer mit den Klingonen. Ich finde es auch witzig, dass sie am Anfang bei dieser Mission mit diesem Asteroiden da sagen, sie sind hier aufgrund von, wir führen ein paar Bahnverbesserungen durch bei dem Asteroiden.
So. Vermessung, oder?
Sagen Sie Vermessung? Ich sage, okay, dann habe ich Bahnverbesserung, dann macht das viel mehr Sinn, was du sagst. Denn ich habe mich schon gefragt, was eine Bahnverbesserung, ich habe gedacht, sie korrigieren das Ding irgendwie von der Flugbahn oder so.
Wir haben das Flussbett begradigt. Ja, nee, also ich dachte Flussbett. Vermessung.
Okay, das hört sich besser an.
Ich habe jetzt auch Vermessung im Kopf, aber Verbesserung wäre auch nicht verkehrt. Ich meine, es gibt doch irgendwo eine Folge, wo ein Riesenplanet außer Kurs ist und auf einen anderen Planet zusteuert oder irgend sowas. Mhm.
Also, Rücksturz zur Erde. Aber du musst trotzdem, du kannst ja Bahnverbesserung, hört sich nicht richtig an. Ich glaube, Vermessung ist das richtige Wort. Was ich schön fand, ist, dass der Kirk so besonnen reagiert und einfach nicht den Kampf auf Leben und Tod sucht, sondern die Flucht im nächsten unbekannten Energiefeld. Hätte er nicht immer gemacht, ne?
Ja, es sind drei Schiffe, genau drei gegnerische Schiffe, die sofort geschossen haben. Man hat auch direkt Schäden davon gezogen und Scotty ist dabei und sagt, ja, wir sollten zurückschlagen. Und er so, nein, hey, hallo, halt den Ball flach.
Scotty hat hier einen wunderschönen Satz. Let's give the Heathens a fight they will never forget. Den Heiden, lasst uns diesen Heiden einen Kampf liefern, das nicht vergessen werden. Herrlich, sowas kann eigentlich auch nur Scotty sagen.
Ja. Und also die Szene war wirklich so, wo ich dachte, oh, der Schnodder-Synchro, Terence Hill, par excellence, ne?
Das ist die Original, das ist in der Schnodder noch viel schlimmer. Ne?
Er will den Romulanern die Flöte blasen. Ja. Und in Kirk, ach, lass die Flöte stecken.
Oh. Das ist schon ein bisschen hart, ja.
Der Schnodder-Synchro fragt Kirk Spock, was das für eine Küchenschabe ist da draußen. Und Spock antwortet, Romulaner, Captain, wollen Karl May mit uns spielen und haben sich in den Hinterhalt gelegt. Scotty
ist so
über die Com, hoffentlich so haben sie hinten auch Halt. Und ich dachte, oh nein, das wird immer schlimmer.
Es ist wirklich so deutsch. Später, wenn sie diese Gags auch machen mit dem Supermarkt und so und sogar eine Anspielung machen, das ist so wie ein Supermarkt Mitte der 70er. Weißt du, wo sie so konkret die Jahreszeit auch irgendwie noch so benennen.
Ja, oder Alter. Kirk begrüßt den Romulaner mit Grüße Sie Gott. Und das machen sie später nochmal. Gott zum Gruß. Das ist furchtbar.
Ich muss ja leider gestehen, ich habe die abgebrochen. Ich habe das gar nicht zu Ende geguckt.
Ich kann es dir nicht verdenken.
Ich fand das echt schlimm. Also es ist super sexistisch und total unnötig. Es hat ja mit dem Original auch überhaupt nichts mehr zu tun. Nee. Ich finde das echt übel. Also was man sich da rausgenommen hat, das ist, also wie gesagt, ich finde das nicht verkehrt, dass man das heute vertraglich regelt, dass sowas nicht passieren kann, ne? Dass sie eigentlich da ein Mitspracherecht haben wollen. Ja, es ist unglaublich. Die haben wirklich was Neues draus gemacht. Und ich habe das gestern versucht, jemand englischsprachigen, muttersprachlich zu erklären, was bei uns hier abgeht, warum wir irgendwie zwei Episodentitel haben, warum das neu bearbeitet werden musste. Und dann heißt sie ja halt in der ZDF-Version die Serie auch Die Enterprise. Und dann sah das und sagte, also Die Enterprise, das bedeutet aber ein bisschen was anderes.
Ich bin dafür schon mal gesperrt worden auf Twitter.
Ich weiß, das habe ich erzählt. Da das habe ich tatsächlich.
Corys. Die Corys, die Fernsehserie hieß so. Es war Corey Haim und Corey Feldman. Und ich habe geschrieben, oh, die Corys. Und dann bin ich gesperrt ein worden Trauma. Wegen Hassrede, wegen die Corys. Es ist, und das unter Maske auch nochmal. Also, es ist unglaublich.
Ja, du musst halt noch was dazu schreiben, dass klar ist, dass es Deutsch
ist. Ne? Ja, ich habe
es mir zweimal passiert. Das ist ein ganz schlimmes Trauma.
Das werde ich auch nicht. Nein, aber nichtsdestotrotz, ich finde, dass auch so sehr ich auch diese Schnodder-Synchro bei Bud Spencer und Terence Hill und so mag und die zwei natürlich. Aber wenn man mal, man legt da den Figuren und den Darstellern Sachen in den Mund und gerade mit diesem ganzen Sexismus, den wir hier haben, legt man da etwas so konträr gegen diese Botschaft von dieser Serie ist und verkauft das noch als kindgerecht. Das ist ja das Krasse daran halt, ne? Also es war ja bewusst auf dem kindlichen, was ist denn die Botschaft, die man an Kinder der 70er Jahre da versucht hat zu vermitteln? Seien wir mal ehrlich, oder?
Es ist ja auch ganz lange immer wieder Diskussion gewesen, ist die Zeichentrickserie überhaupt Kanon und wenn ja, vielleicht dann nur einzelne Folgen. Also in Deutschland kann ich diese Diskussion dann durchaus verstehen, wenn man diese alte Synchro gesehen hat, dann möchte man sagen, also das kann man bitte nicht ernst nehmen, das darf so nicht im Kanon drin sein, weil es ja wirklich, wie du sagst, Gregor, der eigentliche Botschaft so massiv widerspricht an so vielen Stellen. Naja, gut, aber also
es steht halt wirklich dann für was extra, ne? Für ist was Eigenes, ne? Wie du gesagt hast, ist schon fast so ein Fan-Verschnitt, ne? Also wenn es halt auch jetzt kein Fanprodukt ist, sondern wirklich offiziell ausgestrahlt und ernsthaft ausgestrahlt für lange Zeit, kann man es halt nicht ernst nehmen, ja.
Und umso sehr ist es ein Geschenk, dass sie halt 94 mit den Originalsprechern nochmal diese neue Synchronisation mit dem so nah wie möglich am Original, wie halt eine normale Synchronisation sein sollte, gemacht haben. Ne? Also es ist echt eigentlich ein Geschenk,
diese Stimmen nochmal zu hören. Schon weil die Serie halt auch wirklich was zu bieten hat. Also dass die Serie jetzt wirklich auch hier bei uns mit gutem Gewissen in den Kanon eingefügt werden kann, ohne dass wir uns schütteln dabei. Und ich möchte mal sagen, ja, ich weiß, ich habe die Schnodderdeutsch-Synchro, ich feiere die auch ein bisschen, aber das ist auch für mich nichts mehr als ein Gimmick. Das ist ein Quatsch und nicht mehr. Das muss alles nur mal gerade fürs Protokoll. Nein, aber die Serie hat ja wirklich viel zu bieten gehabt. Die ist wirklich, die ist eigentlich das Stiefkind, das verlachte und untergetätschelte, lass mal. Aber da sind so viele neue Dinge geschehen, so viele tolle Sachen passiert, wie hier zum Beispiel das Holodeck. Die Serie hat ganz viele Sachen gebracht, die im Franchise zum Teil Jahrzehnte später erst offiziell, sag ich jetzt mal, also im großen Stil Einzug gefunden haben und Beachtung gefunden haben. Dieser Recreation Room, wie nennen sie es?
Erholungsraum nennen sie es,
Das ist ein Holodeck. Das ist so ein Holodeck, das noch Grenzen hat, noch nicht so wie später bei TNG. Also zum Beispiel.
Aber es ist eine nachvollziehbare Entwicklung, wenn das jetzt hier eben die Version des Holodecks ist im 23. Jahrhundert, ist das, was wir in TNG 100 Jahre später sehen, absolut glaubwürdig in der Entwicklung, ne?
Genau, hier zum Beispiel können Sie, wenn Sie auf der, Sie sagen, wenn Sie dann im Schneesturm gefangen sind und nicht mehr dieses Pult in der Mitte, das jetzt auch bestehen bleibt, also das Kontrollpult bleibt bestehen, das löst sich nicht auf. Sie finden das Kontrollpult im Schneesturm nicht mehr und Uhura sagt, das ist immer noch ein Raum. Wenn wir lang genug geradeaus gehen, werden wir an eine Wand stoßen und dann finden wir auch den Ausgang wieder. Also das ist tatsächlich im 23. Jahrhundert, hat dieses Deck noch Grenzen, die es im 24. Jahrhundert ja simuliert nicht mehr hat.
Die müssten ja auf Laufbändern normalerweise stehen. Also, oder auf was Vergleichbares. Dass dieses Ding auch fest in der Mitte steht, gibt dir ja eigentlich auch so einen Fixpunkt halt, ne, wie weit du entfernt sein müsstest und so. Aber das ist ja cool. Ich habe mich ein bisschen erinnert ihr euch noch an Alterieren? damals, als wir das erste Mal mit dem Holodeck, bei diese Holodeck hier Sherlock und Moriarty Folgen, da gab es doch noch dieses war doch so ein Coverwort, was man sagen musste, und dann tauchte die Kontrollkonsole auf, ne? Alterieren, glaube ich, war das. Haben sie, das war, glaube ich, nur in einer Folge, wo sie das so gemacht haben.
Deswegen erinnere ich mich auch nicht.
Und danach ist das weggefallen.
Naja, in Data Sherlock Holmes, da hatten sie es auf jeden Fall.
Ja, das fand ich gut. Irgendwie so ein Wort, was man nicht durch Zufall sagen kann, ne?
Und dann ein Safe Word, ja, genau.
Ja, oder halt den Computer so ansprechen, Computer alterieren oder Computerausgang und so, ne?
Ja, ja, aber Computer hätte dann, wenn du in späteren Zeiten gewesen wärst, hättest auch jemand aus Versehen sagen können und so wahrscheinlich, ne?
Ja, da ist der Computer dann halt wirklich sehr schlau, um dann den Kontext rauszufinden. Das ist nicht wie heute mit Siri und Alexa und Konsorten, ne?
Ja, natürlich.
Aber was so die Handlung betrifft, also lass uns gerne weiter gucken, aber so mal generell, weil ich jetzt versucht habe rauszufinden, wie sage ich denn hier in ein paar Sätzen die Handlung, und was ist denn da eigentlich los in der Folge? Also kommt diese Computerfehlfunktion wirklich durch das Energiefeld, weil so scheint es am Ende, ein zweites Mal durchzufliegen, hebt es dann wieder auf, und die Romulaner sind jetzt genau davon auch betroffen, weil sie einmal durchgeflogen sind, müssten jetzt noch ein zweites Mal durchfliegen. Aber wie kam denn das am Anfang? Also haben die tatsächlich da einfach auf Föderationsraum rumgelungert und irgendwas gemacht? Und das will jetzt aber keiner mehr irgendwie untersuchen, was da los war. Oder gab es eine Fehlfunktion schon vorher und man wusste gar nicht genau, wo man eigentlich ist?
Das letzte habe ich mich auch die ganze Zeit immer gefragt. Wie kommt das eigentlich, dass die aufeinandertreffen? Wissen weder die einen noch die anderen genau, wo sie sind, dass es da keine richtige wissenschaftliche Erklärung gibt, wie man die Fehlfunktion wieder los wird. Kirk hat einfach einen Geistesblitz und spielt dem Computer den Angsthasen vor. Oh Gott, hoffentlich müssen wir nicht nochmal durch diese Wolke durchfliegen. Davor hätte ich. Also es sieht, ist schön gezeichnet, er hat dann richtig Angst.
Ist voll schön.
Und die anderen schauen ihm dann so irritiert an. Uhura und McCoy hebt so die Augen. Braue, was ist denn mit dem los? Und dann, das scheint zu funktionieren, wenn man umgekehrt durchfliegt, scheint, das ist wie so einmal zurückgespult.
Das wusste er ja nicht. Nee. Er wusste ja nicht, dass es das auflöst, oder? Das ist ja dann eher ein Zufall.
Das ist, und dass Instinkt die ihm folgen. Einfach.
Es ist Instinkt, ja. Das und dass die ihm folgen Instinkt. Und dann dasselbe Problem haben, was die haben, erfahren sie ja nur dadurch, dass sie den Funkspruch von den Romulanern, die dann sagen, wir stehen hier knietief im Pudding.
Sehr gut, Romulaner
ist Pudding. Sein Plan ist ja eigentlich nur das Entkommen durch dieses Energiefeld vor den Romulanern. Oder er weiß nicht, dass es diesen Effekt nochmal hat, oder?
Genau,
er
vermutet aber es nur, ne? Ja, weiß ich nicht unbedingt. Nee, aber auf jeden Fall ist es eine Fluchtstrategie, ne? Weil also, er weiß, dass sie da entkommen können. Gegen die anderen drei Schiffe könnten sie alleine ja nichts ausrichten.
Ich sehe das ganz eindeutig so. Also Kirk spielt dem Computer hier Theater vor.
Ja, klar.
Das auf jeden Fall. Aber warum?
Um zu entkommen.
Oder weil er weiß...
Ich bin mir relativ sicher, dass hier rübergebracht werden soll. Kirk hat hier irgendwie den Geistesblitz gehabt. Es war ja, also wenn Spock gewesen wäre, der hätte das wissenschaftlich begründet. Man hätte bei TNG hätte man eine Level-3-Diagnose durchgeführt. Und, ich musste an Hochzeit mit Hindernissen denken. Das ist für mich auch so eine Folge, die ganz eindeutig sich hier bei ganz vielen bedient hat. Wo Loxana Troi an Bord der Enterprise kommt und es auch zu lauter Fehlfunktionen kommt. Das Schiff gibt irgendwie so nach und nach seinen Geist auf, weil sie am Anfang, ich weiß nicht mehr genau, ich sage jetzt auch mal sowas Ähnliches, wie durch so ein Feld durchgeflogen sind, irgend sowas war da, und sie müssen dann wieder zurückfliegen, damit, was immer sich jetzt da an Bord der Enterprise festgesetzt hat, die Enterprise auch wieder verlässt. Und Spock hätte das begründet, Kirk hatte einfach nur eine brillante Eingebung, so lese ich das hier.
Ja, kann sein, aber vielleicht ist das auch erstmal der naheliegendste Versuch. Wenn du sagst, okay, die Ereignisse sind losgegangen, nachdem wir dieses mysteriöse, uns unbekannte, aber trotzdem in einem Gebiet liegende, wo wir Untersuchungen durchgeführt haben, Gebiet, also Energiefeld durchgeflogen sind, da ist es losgegangen. Und eigentlich ist es doch das naheliegendste, es dann nochmal zu machen. Das also zumindest in Filmwissen, also so in Filmereignissen, man geht doch dann immer nochmal durch. Also das ist dann so die einfachste Lösung. Ne? Ich habe mir das eingefangen, indem ich einmal reingegangen bin, also muss ich nochmal. mit dem DeLorean, den DeLorean nochmal auf 85 mal eine Stunde und zack, und dann, das geht, das kann unmöglich nochmal schief gehen. Also eigentlich ist es ja die einfachste Auflösung eines solchen Phänomens, ja, das Ganze nochmal zu durchlaufen. Hat hier in dem Fall auch den Vorteil, dass ich dann die anderen, die hinter mir sind, die ja zum ersten Mal durchfliegen, dass den auch gleich noch draufbubble, weil draufbubble gibt's nicht, weil er am Ende ja noch als Gag sagt, wir sagen denen dann etwas später auch, wie die Lösung ist, dass sie nur nochmal durchfliegen müssen. Also es ist ja einfach die naheliegendste Auflösung von so einem Phänomen im Prinzip halt, ne?
Ja.
In echt funktioniert es wahrscheinlich nicht, ne?
Ja,
in echt, es ist gut.
Ich bin in einen Raum gegangen und da habe ich mir ein Virus eingefangen. Also muss ich ja nur nochmal in diesen Raum gehen, um diesen Virus wieder loszuwerden. Ja, ja, ja. So läuft das doch, oder?
Natürlich. So funktioniert das also, in echt.
Folgt Dr. Gregor für mehr Diagnosen.
Aber stimmt, Philo, du hast recht. Wir haben ganz häufig solche Sachen, wo sie sich irgendwas einfangen, irgendetwas setzt sich auf dem Schiff oder kommt ins Schiff fest, ne? Und dann muss man es wieder heimbringen. Das haben wir öfters tatsächlich, ja.
Auch dass der Lebensmittelsynthesizer, der Replikator spinnt, das habe ich auch neulich in der Loxana Treu-Folge gesehen. Herrlich, wo sie sich Tee bestellt und der Replikator spuckt eine Tasse mit Tee aus und dann lauter rohe Bratwürste drauf. Blub. Und sie nimmt das und sagt, was sollen diese Würste? Fischt die Würste aus der Tasse und trinkt den Tee, der noch drin ist. Ich dachte, oh, Rachel Barrett ist so knallhart gewesen.
Hart drauf, ja.
Wahnsinn.
Ja gut, es sind ja replizierte Würste, die haben jetzt keine Rohfleischbakterien oder so.
Ja, Loxana Treu kann ziemlich sicher sein. Bei Rachel Barrett wäre ich da nicht so.
Wurstwasser.
Aber, also zwei Dinge, muss ich sagen, ich wusste nicht, was ich nerviger fand. Am Anfang diese Streiche, die sind ja wirklich Billo-Schulhof-Niveau-Streiche.
Ja, Alter,
die Trickgläser, die Gläser, die einfach das, wo das Wasser rausfliegt oder diese Aufschrift. Also das ist so, wie wenn ein Fünfjähriger die Gags macht. Mhm. Vielleicht ist es ja eine Kinderintensiv, also ein sehr junges Energie will, weil das sind schon sehr so billige Nervtheorien, die auch wirklich eher so ein bisschen nerven und auch nicht wirklich clever sind.
Aber weißt du, was das Tolle ist? Als ich mir heute die Folge nochmal angeschaut habe, habe ich mich in dem Moment, in dem Spock sich über sein Augending drüber beugt, schon gefreut auf den Moment, wenn er weg hochschaut und seine Augen haben einen schwarzen Ring drum. Da saß ich schon auf dem Sofa und habe
Wie ein Schulmädchen, wie ein kleines Schulmädchen hast du gekichert. So wie diese Energieintensität. Ja,
Das fand ich merkwürdig. Die Crew hat am Anfang auch sehr albern gelacht und ohne der Sache auf den Grund zu gehen. Das ist halt so ein bisschen diese TAS-Logik. Ne?
Also als ich vorhin geguckt habe, habe ich mir schon Trickgläser auf die Wunschliste gesetzt. Aber was mich sehr genervt hat, war dieses künstliche Lachen. Das war am Anfang okay, aber dann so die halbe Folge zieht sich das jetzt. Es ist wirklich, also das Lachen ist so ein bisschen sehr arg künstlich, was wir permanent halt von dem, wie war das lachende Ungeheuer oder wie war der andere?
Das lachende Ungeheuer.
Aber wie geil sie dann irgendwann nach der Hälfte der Folge, als sie dann auf dem Eis im Gang stehen, das hat ja so lange gedauert, bis sie dann irgendwie, hey, da ist Nebel, Nebel, Eis, was ist das hier? Und dann rutschen sie ja da weg und dann gibt es diese schöne Szene, wo Spock und Kirk sich kurz halten müssen. Das sieht sehr niedlich aus, ehrlich gesagt, wie die beiden sich so auf den...
Ein bisschen ein Tänzchen.
Dieses Lachen, das ist doch die Stimme des Bordcomputers. Da brauchen wir dieses Murmeltier, diesen Ranzoom an diesen Murmeln. Das ist der Bordcomputer.
Ich finde es sehr gut, dass sie dann tatsächlich direkt reagieren. Ne? Sie sagen, okay, wir müssen sofort eine Komplettdiagnose machen, alle auf ihre Station. Und gut, der Computer sorgt dafür, dass dann eben drei FührungsoffizierInnen im Recreation Room eingeschlossen sind und es nicht mitbekommen. Aber ansonsten ist es wirklich gut reagiert. Ne? Da haben wir in TOS-Folgen schon ganz schlimme andere Dinge, wo man denkt, mach doch endlich was.
Ich habe mich nur gefragt, wie sehr man wirklich alles auf Handbetrieb umstellen kann bei so einem Schiff, wenn man mal so, weil er sagt ja, hier schalten wir die Computerfunktion ab, wir machen jetzt alles von Hand. Dann fahre ich schon mal den Deflektorschild, raus. Nee, also wahrscheinlich ist es, wenn wir es mal ehrlich betrachten, wahrscheinlich kaum möglich, die Großteil der Funktion irgendwie noch auf Hand Betrieb Wir erfahren ja später bei TNG, dass eigentlich auch 7 Mann ausreichen für so eine Schiffseinsatz bei Picard am Ende. Es reicht auch zu. Mit 1000 war eh immer mehr so ein, war eher ein Richtwert. Weißt du? Aber das eigentlich wäre es wahrscheinlich nicht möglich, aber die Reaktion fand ich schön. Und ich hatte, um noch mal kurz in ein anderes Franchise zu gucken, so harte Vibes an eine gewisse Babylon 5-Episode, wo der Bordcomputer auch seine Scherze getrieben hat und Garibaldi total auf den Sack gegangen ist in der ersten Staffel, sodass er schon den Lautsprecher weggeschossen hat. Oh, weil er auch die ganze Zeit dumme Sprüche gemacht hat. Das war auch so ein Ding in der ersten Staffel, wo er Sparky hieß und so und irgendwie so ein Unterprogramm nicht funktionierte und er dann die ganze Zeit mit dumme Witze über den Computer mit so einer nervigen Stimme gemacht hat, sodass Garibaldi schon die Lautsprecher abgeschossen hat, weil er so genervt war davon. Und da musste ich auch so ein bisschen dran denken, es gibt ja eigentlich nicht, es ist ja eigentlich ein ernstes Szenario, was wir da haben in so einer Geschichte, weil ohne den Computer wärst du eigentlich verloren halt, ne?
Ja.
Naja, und Zeiten, ich meine, es fängt ja harmlos an, die Scherze, und ich verstehe auch, dass die da der Sache noch nicht wirklich auf den Grund gehen, weil sie ja am Anfang noch davon ausgehen, irgendeiner von der Crew, irgendjemand spielt da Streiche. Also so diese Trickgläser oder die schwarzen Ränder auf der Brille oder eben das Hemd, das Kirk anzieht und wahrscheinlich erst auf dem Gang merkt, dass hinten Kirk ist a jerk, Kirk ist ein Mäusedompteur draufsteht, weil seine Mannschaft hinter ihm das Lachen anfängt. Aber dann wird es ja auch gefährlich. Dann wird die Luft gegen Lachgas ausgetauscht, was wirklich gefährlich werden kann. Um das wieder rückgängig zu machen, müssen sie auf Notreserven gehen, die nach 6 Stunden aufgebraucht werden. Dann wird dann sind die 3 auf dem Holodeck wirklich gefährdet. Die fallen erstmal in eine tiefe Grube, da hätten die sich was brechen können. Dann sind sie in Gefahr zu erfrieren und plötzlich landen sie mitten in dem Labyrinth aus Alice im Wunderland. Zumindest habe ich die Vermutung, dass es das ist. Und es ist schade, dass sie da rausgeholt werden von den Sicherheitskräften, die die Tür mit Stemmeisen aufhebeln.
Das ist aber super. Das ist aber super, die Szene. Also,
ja, aber ich habe mich gefragt, was wäre jetzt passiert? Was wäre jetzt gekommen? Wären jetzt die Spielkartenwachen der Herzkönigin gekommen und hätten ihnen die Köpfe abgeschlagen?
Ja, aber das war eine super Auflösung der Sache. Hier unser, was haben Sie gesagt, der Klamottenkomiker? Wenn Sie dann in dieser Schnee, ist auch so eine super Bezeichnung, wenn Sie in diesem Schnee, in dieser Schneewelt stehen und dann gibt es diesen in ein angenehmeres Klima und man denkt so, Sie sind gerettet und dann stehen Sie in diesem Labyrinth, in diesem endlosen Labyrinth, die Kamera fährt so hoch, du siehst so dieses Labyrinth und Kirk und Pille sagt ja noch, das wird jetzt eine schwierige Aufgabe. Und in dem Moment geht so diese Holotür auf, du siehst diese 2 Typen mit diesen Brechstangen, hallo, oh, oder doch nicht. Dadurch, man muss ja auch die 20 Minuten, ich fand den Gag gut.
Ja.
Ich fand den Gag gut, dass die einfach, weil draußen hören wir ja noch, dass sie irgendwie nicht die technischen Materialien haben, weil irgendwie der Bordcomputer halt das verhindert und deshalb sagt er Brechstangen, was mich wiederum dazu führt, dass ich glaube, sehr viel kann ich auf Handbetrieb umgeschaltet werden. Nur mit Brechstange. Braucht noch einer? Eine?
Das aber es ist toll, wie sich die Tür wirklich mitten in der Hecke, mitten im Nichts öffnet. Das hat wieder was von dem modernen Holodeck des 24. Jahrhunderts. Es hat aber auch tatsächlich was von Alice im Wunderland. Da habe ich ja neulich mir den Disney-Film mal mit Kai zusammen angeschaut. Und es ist genau so, wie das in dem Disney-Zeichentrickfilm ist, wird der Zugang zum Labyrinth, ist einfach eine Tür, bam. Durch die geht man durch einen Baum durch und man ist da. Und das ist toll. Das ist eine wunderschöne Referenzstelle. Ich mag das auch total gerne.
Ja, finde ich echt schön. Und vor allem in dieser Serie, da besuchen sie tatsächlich ja den Planeten auch nochmal, wo damals McCoy auf Alice getroffen ist, beziehungsweise dann auch den Hasen.
Ja.
Und haben da auch dann wieder so ihre Schwierigkeiten. Und jetzt hier der Autor oder der Drehbuchautor der Folge, der hat immer in Animationsbranche gearbeitet, hatte bei Disney angefangen, hatte sogar 68 für den besten Kurzfilm einen Oscar bekommen. Und das könnte tatsächlich ja wirklich auch eine absichtliche Referenz zu Alice sein.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, glaube ich auch, ja.
Ja, Trickfilmer und Trickfilmerinnen machen sowas sehr gerne.
Es ist untereinander.
Bauen ist gerne kleine Easter Eggs und größere ein, Referenzen. Das kenne ich, das macht einfach Spaß.
Ja.
Das ist mein Oscar.
Ja, voll gut. Also ich bin wirklich begeistert, was diese Folge betrifft, dass wir da so viele Sachen drin haben, wie du gesagt hast, Felo, ne? Weil das ist wirklich Fortschreiben von Star Trek, ne? Und die Ideen, die man vielleicht eben in der Originalserie noch nicht umgesetzt hat oder auch vielleicht so auch ja nie hätte umsetzen können, aufgrund auch von Budgetproblemen, hat man jetzt hier reingebracht. Ne? Das sind so, also generell in der Serie sind einfach viele Momente, wo man denkt, wow, das ist so gut, so wäre das tatsächlich in der Zukunft und im Weltraum. Und man hätte das in der Serie einfach so nicht machen können, weil sie das nie hätten umsetzen können. Zum Beispiel der Bordcomputer deaktiviert ja auch einmal die künstliche Schwerkraft oder kehrt sie um, sodass man an der Decke laufen muss. Ne? Und das sind so Sachen, die sind einfach wunderbar hier umzusetzen. Oder eben ne, dieser Recreation Room, dass man den einmal überhaupt einführt, dass wir den haben. Ne? Das ist natürlich eine Grundidee, das Holodeck zu haben, was dann später erst viel später in TNG ja ausformuliert werden konnte. Oder ja, auch, was oder du eben schon gesagt hast mit dem Nahrungsmittelsynthesizer, was sie dann eben in dieser Synchronisation jetzt, in der aktuellen Synchronisation mit Replikator übersetzt haben, was ich ein bisschen schade finde, weil ich durchaus in den Jahrhunderten da einen Unterschied sehe, dass in TOS das mit Berechtigung Synthesizer hieß und erst später, erst im 24. Jahrhundert Replikator ab TNG und auch so diese Funktionsweisen, was das alles für Möglichkeiten bietet. Ne? Ja. Und das sind lauter Motive, die in späteren Serien aufgegriffen wurden, wie das so ein Gerät auch mal eine Fehlfunktion hat und wirklich Essen ausspuckt. Ne? Also auch wir hatten Fehlfunktionen auch in TNG und in späteren Serien, aber das so auch zu übertreiben und Essen auf den Boden zu spucken, so eine Essensschlacht draus zu machen, das haben wir in Discovery tatsächlich gezeigt bekommen.
Ja, oder ja, stimmt, in einem der Short Tracks. Oder?
Andere Momente eben, genau. Und hier ist das schon drin. Ne? Das ist in den 70ern. Die Ideen waren da. Ja. Und hier hat man jetzt eine Möglichkeit, das umzusetzen. Finde ich einfach voll gut.
Auch, dass man hier die Möglichkeit hat, neue Aliens zu erfinden, die ganz leicht umzusetzen waren, indem man sie einfach gezeichnet hat. Und dadurch wird die Crew diverser. Wir haben Arex und wir haben Umres. Das sind Aliens, die werden in der Serie, in der alten Fernsehserie nicht möglich gewesen.
Genau,
ja. Technisch einfach nicht. Mit seinen drei Armen und dem langen Hals und dem Kopf.
Und drei Beine auch.
Und drei Beine und Mres als Katzenfrau. Ich habe jetzt vergessen, wie die Spezies...
Kaltianerin.
Mhm. Und wie, was ist er?
Edosianer. Genau, und das finde ich auch nochmal spannend, weil mit einem Filmbudget später in den Kinofilmen, da hat man dann Kaltianer dann wieder auf den Bildschirm gebracht in so großen Gruppenszenen, ne, im Föderationsrat und. Ne, da hat man dann solche Katzenhumanoide gezeigt und jetzt haben wir es dann auch wieder in Lower Decks ja auch wieder gezeichnet. Ne, eben, das, wie du sagst, dass man jetzt die Möglichkeit nutzt, das eben reinzubringen, voll gut. Mhm. Und das haben wir in dieser Serie auch mit noch anderen Charakteren. Ne, wo einfach die Limitierung, die man in der Realverfilmung hat, komplett über Bord werfen kann. Voll schön.
Das ist das Schöne daran, ja.
Ja.
Ich finde auch so ein paar Crew-Momente noch ganz gut. Auch sowas wie mit dem Holodeck haben wir ja schon geredet, aber dass sich auch so Uhura, Sulu und McCoy zusammentun und einfach so ihre Freistunde, wie sie das so irgendwie, so ähnlich wird es ja in Deutsch genannt, ne, irgendwie, so ihre Freizeit miteinander verbringen und so halt, ne, und sagen, hier, komm, lass uns doch mal ein bisschen lockerer sein, Uniform behalten wir an, so weit gehen wir jetzt noch nicht, aber komm und dann zusammen Zeit verbringen und so. Das finde ich auch schön, ehrlich gesagt.
Ja, oder Mres und Arex, die in der Messe sitzen und essen. Und Scotty, sie fragen ihn, ob er sich zu ihnen setzen will, aber Scotty ist am Arbeiten und lässt sich dann nur ein Sandwich geben und dann geht ja der ganze Terror los mit dem Replikator, der darin endet, dass Scotty eine Sahnetorte ins Gesicht geschmissen bekommt. Und ich glaube, wahrscheinlich das einzige Mal, dass sowas in Star Trek passieren konnte, Ausnahme nehme ich jetzt mal Lower Decks. Da weiß ich es nicht, aber da halte ich es durchaus für möglich.
Da hatten wir das tatsächlich. Gibt es schon in Lower Decks, ja.
Ach, sehr schön.
Aber es gab, das sind so Sachen, die auch viele so wieder, bei diesen Gläsern, dieser Gag mit diesen, dass diese Gläser auslaufen, diese Fake-Gläser, fand ich auch Sulu ganz gut, dass er sagte, wir sind doch alle davon betroffen, also wird es hier keiner von uns gewesen sein, weil wir ja alle irgendwie nass geworden sind. Und ich denke dann immer sofort an diese Szene, wo Picard dieses Glas aus dem Replikator nimmt, als bei der Iconia-Sonde-Folge, wo die Enterprise auch immer mehr Fehlfunktionen hat und dann das Glas schon tropft und solche Geschichten. Das sind so einfach irgendwie so wiederkehrende seine Elemente, die irgendwie so ganz schön sind halt. Ne? Und eine Sache haben wir aber noch, die sehr tossig auch bei der Lachgas-Sequenz. Ne? Mhm. Der einzig irgendwie halbwegs immune ist Spock. Du kannst auch noch andere Aliens da Bord haben, die lachen alle mit. Da habe ich mich gesagt, wie geil die beiden auch mitlachen. Also Spock kriegt zwar Kopfschmerzen, es wird zwar auch gesagt, er wird dann ohnmächtig irgendwie, bevor er dann diese Notreserve aktivieren kann, aber er zumindest ist er immun gegen diesen Lacheffekt halt. Ne? Ach, es ist sicher das grüne Blut.
Ne? Das ist für ihn ja auch besonders schwierig, die Situation. Stimmt, ja. Ne? Als jemand, der seine Gefühle eher unterdrückt, ne? Also schön ordentlich wegpackt und eben keine Emotionen und vor allem natürlich keinen Lachanfall zeigen würde. Ne? Mhm. Und dann dafür quasi, also da so hingedrängt zu sein, was so gegen die eigene kulturelle Vorstellung geht, das ist natürlich besonders schwierig.
Er bleibt halt, es ist das Blut. Es ist einfach, es kann nur das Blut sein.
Ach, Vulkanier sind immer irgendwas Besonderes. Das ist doch auch das große Trope.
Was ich mich gefragt habe, ist, also dieser Abwehrplan von dem Schiff ist ja dann dieser Ballon, der Enterprise. Da wäre doch ein Hologramm irgendwie easier gewesen als so, oder?
Also, aber ich finde das so schön.
Ich finde es auch. Weil es so überhaupt kein, wir reden ja nicht mal über Atmosphäre und da fange ich gar nicht von an und so, ne? Aber es ist so absurd irgendwie, dass er so diesen aufblasbares Enterprise, überleg mal, wie gigantisch das ist, wenn das 20 Mal größer ist. Ja. Über wie viel reden wir da und das pumpt sich so auf und so und fliegt dann im Weltraum. Also da wäre das Hologramm wahrscheinlich einfacher gewesen. Ja, das ist halt für den Gag. Das ist halt für den Gag halt, ne?
Ne? Stell dir mal vor, du müsstest das alles mit einer Fußpumpe aufpumpen. Ne?
Das wäre wahrscheinlich mit einer Handbetriebssache möglich gewesen, ja. Das nicht nur mit dem Computer. Aber auch schön ist, weil wir die Romulaner erwähnt haben, dass wir so ein paar Shots von der Brücke sehen, von den Romulanern. Dass wir ein paar Mal kurz drüben sind und den auch sprechen hören und so. Also hätten sie ja auch nicht machen müssen, aber ist irgendwie ganz schön, finde ich, dass man so die Bedrohung, die andere Bedrohung, die wir ja hier auch noch haben, mit zwei Bedrohungen im Prinzip, auch noch sieht.
Und ich glaube, der Romulaner, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist eine der wenigen Stellen, die rosa sind. Der hat irgendwas Rosanes und Grünes an seiner Uniform. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Es kann auch sein, dass das falsch ist, weil es gibt ja den großen urbanen Mythos, dass der Regisseur Hal Sutherland farbenblind war und die Farben ausgesucht hat für ganz viele Objekte und Figuren, von denen man noch nicht richtig sicher sein konnte, welche Farbe sie nun eigentlich haben, weil die Vorlage aus der Serie gefehlt hat. Ich habe jetzt hier in dem Kompendium gelesen, dass das nicht unbedingt stimmen muss. Denn, warte mal, ich habe es hier irgendwo stehen, dass ich den Namen richtig bringe. Das könnte auch Irv Kaplan gewesen sein, denn Sutherland war tatsächlich farbenblind. Irv Kaplan war es nicht und der war dazu zuständig, die Farben auszusuchen. Der war für das Color Department, für die Koloration der Folien zuständig und der scheint tatsächlich eine ganz große Vorliebe für diese Farbkombination Rosa und Grün gehabt zu haben, weswegen man die ganz, ganz häufig sieht. Und der muss extrem beratungsresistent gewesen sein. Der hat sich in nichts reinreden lassen. Wenn der der Meinung war, diese und jene Aliens haben jetzt rosa Uniformen an oder die Triples sind rosa, dann mussten die rosa sein, dann hat er sich da nichts reinsagen lassen. Sagt jetzt zumindest das Buch.
Ja, ich hatte auch gehört, dass das nicht so stimmt, wie man das immer erzählt. Also vor allem die Orioner, die man sieht in einer anderen Folge, die sind sehr pink, rot und also grüne Haut, ne? Und das Schiff, da ist viel Orange, Pink und Rot. Und jetzt hier bei den Romulanern fand ich ehrlich gesagt gar nicht so viel.
Nee, nicht viel. Es ist
nur im Vergleich, aber im Original, also bei TOS, da haben sie ja tatsächlich sehr viel rotes Licht auf dem Schiff drüben und eben auch diesen rot-schwarzen Stoff, den sie da so als Schärpe mit üben, drüber tragen, je nach Rang. Mhm. Also von daher, da würde es gar nicht so verkehrt sein. Ne? Ich glaube, die Klingonen sind auch ziemlich viel mit Rosa und Pink und Lila auch. Mhm. Ja. Mhm. was die Ausstattung und die Klamotten betrifft. Aber in so einer Serie, ich finde es halt auch nicht unpassend. Es passt halt auch irgendwie, dass es sehr quietschig ist. Ne? Mhm.
Ja, ich habe mir da auch nie so richtig groß Gedanken gemacht. Mhm. Rosa Trippels waren rosa Trippels. Mhm. Also da bin ich einfach Zeichner genug, um zu wissen, dass in der Umsetzung auch, dass man da sich auch Freiheiten nehmen muss. Mhm. Ich bin froh, dass es nicht so viele genommen haben, dass sonst wirklich die Zeichentrickserie sonst von Farb und Design und allem aussieht wie die Fernsehserie, wie TOS. Das finde ich schon sehr schön, aber dass es da kleine Eigenheiten gibt, dass eben rosa häufiger vorkommt. Mein Gott, ja, warum nicht?
Mhm. Ja. Ich muss mal kurz sagen, bei der Schnodderdeutsch-Synchronisation, es hat mich wirklich schwer irritiert, dass Kirk die Stimme von Picard hat, also Rolf Schuld.
Oh, ja. Total.
Captain Picard gesprochen hat und dann auch Emres von Edith Hanke. Das war schon, lauter so Flashbacks. Furchtbar.
Ja. Ich fand da übrigens diesen Kontrast bei diesem Manöver, was Kirk macht. In der Synchronisation von 94, also in der ernsthaften Synchronisation, spielt er das ja noch relativ gut mit, wie weit ist denn dieses Energiefeld entfernt? Hauptsache, wir nähern uns dem nicht, davor habe ich am meisten Angst und so. Ne? Mhm. Das macht er noch recht glaubwürdig. In dieser Schnodder-Synchro sagt ja aus irgendeinem Grund der Computer, na, hast du Angst vor dem Energiefeld? Ja, total. Habe ich total Angst vor. Also schon so, dass jeder wirklich sagt, Alter, das meint er nicht ernst. Also hey, ne, also, ne? Und dann werde ich ihn da jetzt reinbringen. Ja. Es fehlt da so alles, dieser Kontrast, weil diese Taktik ist ja eigentlich, dass er das so aus dem Nichts raus spielt. Die einzige Sorge, die ich habe, ist nochmal durch dieses furchtbare Energiefeld zu müssen. Und dann dieses, na, hast du nicht Angst vor dem Energiefeld? Ja, total, habe ich total Angst vor. Das ist echt die größte Sorge meines Lebens. So, YOLO. Und so. Und das ist so ein Kontrast, wo ich sage, das ist nicht mal witzig halt irgendwie. Mhm. Weißt du? Also, warum man das so macht. Und das ist aber so hat einen ganz anderen Ton halt, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Ja. Das ist wohl wahr.
KI Stimmt. kann uns also dann doch nicht retten, habe ich mir jetzt auch. Ich musste über den einen Satz auch lachen, als sie dann diese Sache, als sie die Klingonen, die Romulaner abgelenkt haben mit diesem Schiff halt, wo sie sagte, der Wahnsinn hat Methode. Da dachte ich mir, das wäre auch ein guter Folgentitel gewesen. Wahnsinn hat Methode und so. Ja.
Der Wahnsinn hat Methode, ja.
Der Wahnsinn hat Methode, ja. Oh Gott. Kirk ist a Jerk.
Kirk das ist ein Mäusedompteur.
Das ist so geil.
Mäusedompteur.
Also, die ist schon lange nicht mehr beleidigt worden. Ich glaube, das ist nicht mal eine Beleidigung, wenn ich jemanden so nenne.
Ich bin noch nie so beleidigt worden.
Mäusedompteur.
Jetzt bin ich so beleidigt worden, jawohl. Fühle ich mich beleidigt? Nein. Wohl wahr, das stimmt.
Es ist wirklich, also insofern auch ikonisch, ne, weil man dieses gelbe Shirt mit Kirk is a Jerk, ne, das verkauft sie, glaube ich, sogar. Oder ich habe auch schon auf Conventions Leute gesehen, die sich das so hergerichtet haben. Und dann gibt es auch, ihr kennt ja den Jörg Hillebrand, ne, der ja auch offiziell beauftragt wurde als Rechercheassistent und der ja ganz viel eben auf Englisch tweetet und so weiter. Und da haben ja viele dann eben Schwierigkeiten, seinen Namen zu sagen, Jörg, also das Ö, ne? Viele sagen dann einfach Jörg oder schreiben Jörg. Und er hat da auch ein T-Shirt, wo es heißt, glaube ich, irgendwie, ich meine, es wurde ihm geschenkt, wo es heißt, Jörg rhymes to Kirk oder so irgendwie.
Oh, das ist gut.
Weil das ist ganz gut, ne? Es reimt sich auf Kirk und nicht auf Borg. Ja, das ist dann aber der Hinweis, dass die Fans wissen, wie man seinen Namen vielleicht ausspricht. Und das natürlich auf so einem gelben Shirt, das ist schon cool. Einfach echt gut, ja.
Mein Vater heißt Jürgen und er wurde damals nach dem Krieg von den Amerikanern immer nur George genannt, weil die Jörg auch nicht aussprechen konnten. Und für meine Oma war er Zeit seines Lebens das Schorschele.
Ah, okay.
Das Schorsch.
Ja, krass.
Aber Jörg rhymes to Kirk. Das finde ich gut. Das
ist wirklich
das
gut,
ist
ja.
Gut, ne? Ja.
Das ist echt gut, ja. Auch nee, also alles in allem kann man schon sagen, irgendwie dann doch eine wirklich noch eine gute Folge, auch so gemessen an was es sonst so bei Tasso gab halt, ne? Also ich finde, sie sticht ein bisschen raus halt.
Ja, also es gab deutlich schlechtere, es gab aber auch einige, die besser waren, muss man auch ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt ein bisschen vorher mehr recherchiert, vielleicht mal dieses Buch mehr durchgeforstet, hätte ich vielleicht auch noch die ein oder andere schönere gefunden. Aber mein Gott, die können ja alle noch kommen. Aber das ist einfach schon wegen dem Proto-Holodeck, dachte ich mir, das ist einfach eine gute Folge, die muss einfach mal besprochen werden. Die hat was. Und Sahnetorten im Gesicht. als Bestrafung für die ganzen sexistischen Sprüche in der Schnodderdeutsch-Synchro kriegt Scotty eine Sahnetorte ins Gesicht. So sieht es nämlich einfach mal aus.
Genau.
Und alleine für den Mäusedompteur. Also das ist echt, was die sich da gedacht haben.
So werde ich die Folge nennen. Data sein Mäusedompteur.
Ja.
Geht das wie sonst?
Ja, klar.
Ja.
Ja. Wie sonst, ja.
Wie sonst. Ich denke, damit sind wir durch. Tanja, noch ein Fazit?
Ein Fazit. Na, wie ihr schon gesagt habt oder wie du schon gesagt hast, das ist eine stabile Folge. Wir kriegen ganz viele tolle Sachen gezeigt, die wichtig sind, finde ich, für den Kanon. Und es lohnt sich immer wieder, das zu gucken.
Ja, finde ich absolut. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Ja, und damit sind wir jetzt dann am Ende unserer gar nicht so langen Folge, aber das ist ja auch keine so lange Episode gewesen. Und
genau.
Kann ja auch mal schneller gehen, da habe ich auch nichts dagegen, wenn ich das nachher schneide. Ich schneide ja nicht, ich mische ja nur ab. Das macht alles der Computer. Nur wenn der Computer dann seine lustigen 5 Minuten hat, dann ist mein Computer auch so ein Scherzbold. Das kenne ich. Dann darf ich hier auch auf Handbetrieb umsteigen. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr so kurzfristig mit mir eingestiegen seid. So kurzfristig, dass ich gerade was total vergessen habe. Ich habe nämlich auch leider viel zu kurzfristig bemerkt, dass es von dieser Folge einen Roman gibt. Es gibt eine Romanadaption von Alan Dean Foster. Jetzt weiß ich tatsächlich, ich glaube, die heißt Der Witzbold und ist in einem Sammelband mit einer anderen Geschichte, McCoy unter Mordanklage, irgendwas. Auch eine von den TAS-Episoden. Es ist schade, dass ich das jetzt nicht irgendwie schon vor 2 Wochen mal nachgeschaut hätte. Dann hätte ich es mir schon bestellt und gelesen. Alan Dean Foster schreibt toll. Das ist ein versierter Science-Fiction-Autor und von dem habe ich auch schon mal andere Star Trek-Geschichten gelesen. Auch eine der TAS-Episoden, Yesteryear, hat er auch sehr, sehr schön umgeschrieben, also adaptiert.
Das ist auch eine ganz wichtige Folge tatsächlich. Ja,
hat man auch, glaube ich, schon mal besprochen.
Tolle Geschichte. Ich glaube auch.
Ja. Das ist eine der ganz tollen auf jeden Fall. Das ist eine, die auch zu allen Zeiten als Kanon, was rede ich hier, angesehen wurde, auch zu einer Zeit, als die Zeichentrickserie verpönt war. So.
Naja, vielleicht dazu noch irgendwie 2 Sätze zu sagen. Da wurde so viel erzählt in der animierten Serie, man hatte dann halt hinten raus einfach keine Lust mehr, sich damit zu beschäftigen, ne? Und Leute, die dann später Verantwortung hatten, haben da halt auch teilweise gar nichts dran verdient und hatten keine Lust, sich mit den Inhalten von anderen auseinanderzusetzen. Das ist natürlich einfach zu sagen, das ist ja gar kein Kanon. Aber ja, eigentlich ist es aber doch, ne?
Ja.
Ja.
Ja, und ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich die letzten Worte gesprochen. Jetzt verabschiede ich mich dann tatsächlich von euch. Wie gesagt, euch beiden vielen Dank und euch lieben Zuhörers, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch Kommentare hinterlassen oder uns auf Twix oder Facebook oder per E-Mail kontakt@data-sein-hals.de irgendwelche netten Sachen schreiben oder auch kritische Sachen. Das mit dem Tiernamen nicht mehr, weil ich neulich schon begriffen habe, dass ich die Tiernamen-Gags nicht verstehe. Also werde ich nie wieder danach fragen, gebt uns Tiernamen. Ich hätte mich beinahe so sehr dafür geschämt, dass ich das nicht verstanden habe, dass ich mich für 100 Jahre hinter die neutrale Zone zurückgezogen hätte. Und erst am Ende der ersten Staffel TNG wieder aufgetaucht wäre. So ist das nämlich. Gebt uns nie wieder
Komplett
Tiernamen.
Komplett in Pink.
Und in Pink.
Genau.
Aber ihr könnt auch Postkarten schreiben. Freue ich mich auch immer. Tanja macht das sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank dir mal hier, gerade wenn ich dich jetzt so vor mir habe. Die Adresse findet ihr im Impressum, vielleicht zu Weihnachten oder so. Da freue ich mich dann. Und ansonsten, ja, kann ich jetzt nur noch sagen, lebt wohl, macht's gut, lebt flott und in Frieden. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Für 99 Cent kannst du es kaufen. Mordsache McCoy.
Ja,
Mordsache genau. McCoy heißt es. Genau. Aber 2,99 Euro Porto. Schick ich mal für die Shownotes.
Ja, aber ich glaube, genau für sowas habe ich es tatsächlich auch gerade bestellt. Das Buch war billiger als das Porto zusammen.
Ja, aber ich kann sagen, 99 Cent das Porto, 2,99 Euro.
Ja, aber ich dachte mir, Gott, ich hätte auch umgekehrt 2,99 Euro fürs Buch und 99 Cent fürs Porto bezahlt. Also es kommt auch selber raus.
Das ist ja geil.
Aber das ist doch diese andere Geschichte, wo er...
Ja, ja. Ich glaube, wo er von dem Alien-Volk angeklagt wird, das ganze Volk ausgelöscht zu haben und so. Also es ist auch eine TASS-Episode, auch eine TASS-Geschichte.
McCoy unter Anklage, ja.
Ja.
Oder ist das die falsche? Ich dachte, das wäre jetzt...
Nee, die Mordsache McCoy stimmt, das Buch stimmt, das habe ich bestellt. Ich wusste irgendwas mit Mord und McCoy im Titel, das wusste ich noch.
Und da war es relativ nah dran. Aber das ist auch so geil. Mordsache McCoy. Ich wette, er war's.
Hey!
Bin ziemlich sicher, er war's.
Der McCoy-Prozess, die Handschuhe.
Der McCoy-Prozess.
So, auf der VHS-Kassette war war McCoy unter Anklage und Wüste Scherze zusammen auf der VHS.
Mhm.
Die waren beide auf der Kassette, aber in der Folge zusammen ist das, glaube ich, mit den Wollmöpsen, die Wüste, das lachende Ungeheuer. Und McCoy unter Anklage.
Ist das auch falsch verlinkt? Witzbold? Witzbold. Aber das mit dem Roman, das kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Weil das scheint ja wirklich die andere Geschichte zu sein, oder? Ist das
irgendwie so? Das sind immer zwei Geschichten in einem. Das
sind immer zwei in einem Roman, oder wie?
Das sind immer zwei in einem Roman. Und das eine ist die Sache McCoy unter Anklage und das andere ist der Scherz.
Ach, hier sehe ich, genau, der Witzbold, ja, ab Folge 80.
Noch ein dritter blöder Titel dafür.
Schmerzvoller denn einer Schlange Zahn ist auch noch drin. Okay. Wow.
Schmerzvoller denn einer Schlange. Oh Gott. Ja gut, das ist fast die 1:1 Übersetzung der Episode.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.